Mit dem Internet im Allgemeinen und den sozialen Netzwerken im Besonderen finden heute ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit statt, der auch Bedingungen der politischen Kommunikation tiefgreifend verändert. Aufgrund dieser Aussage von Frank Decker im Vorwort der Publikation Politische Kommunikation in Zeiten von Social Media von Thorsten Fass und Benjamin Sack haben wir uns eben gefragt, ob soziale Medien politisch Wahlen beeinflussen.
Wir erleben ja tatsächlich im Moment eine dramatische Veränderung der Wahlkampfkommunikation und natürlich auch der Kommunikation von politikmachenden Menschen, Institutionen und Organen. Und insofern stellen sich hier neue Herausforderungen, aber auch Chancen für den direkten Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Mandatsträgern beispielsweise. Auf der anderen Seite natürlich die Gefahren, die Sie alle kennen, von Echokammern, Hassreden im Netz und Mobilisierungen, die demokratiegefährdend sind.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen erwähnt. Hat sich der Wahlkampf dann auch durch soziale Medien irgendwo verändert und vielleicht auch wo oder wie?
Naja, es ist natürlich so, dass zum Portfolio eines Wahlkampfmanagers und von Parteien und Kandidierenden natürlich mehr und mehr auch Überlegungen angestellt werden müssen, wie man eben in traditionellen Formen, wie wir sie sozusagen am hergebrachtesten von Plakatierungsaktionen her kennen, natürlich, wie man im Internet sich präsentiert, wie man sich auf Facebook, Twitter, Snapchat gar möglicherweise präsentiert und kommuniziert.
Okay. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht denn dadurch auch irgendwo einen Aufschwung von zum Beispiel Erdogan, Trump, Le Pen oder der AfD, die ja, ich nenne es mal, irgendwo Schlagzeilenpolitik machen, irgendwo auch damit erklären?
Naja, es gibt ja wirklich auch erste Untersuchungen aus den USA oder auch in Berlin. Der Kollege Knüpfer, der sich mit diesen sozialen Medienphänomenen beschäftigt und die natürlich deutlich sagen können, dass Kommunikationsgemeinschaften entstehen und dass damit natürlich neue Mobilisierungspotenziale auch gegeben sind, was eben Trump und die Republikanische Partei in den USA vorgemacht haben und was die AfD in Deutschland auch ja, im Prinzip als erstes etabliert hat, sicher eben auch, weil ein Stück weit die AfD in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht abgebildet worden ist und sich die Kommunikation dann auch in die sozialen Medien verlagert hat.
Wenn man jetzt die internationale Politik sieht, kann man das vielleicht sogar auf lokaler Ebene vergleichen. Ist da auch ein Trend dahingehend in sozialen Netzwerken zu beobachten? Kann man das so sagen?
Naja, wir haben ja den Freiburger Oberbürgermeisterwahlkampf jetzt gerade hinter uns und nun haben wir wirklich feststellen dürfen müssen, je nach Bewertung, dass der neue Oberbürgermeister, sagen wir mal, dem Amtsinhaber einiges voraus hatte, eben was gerade soziale Medien und die Kommunikation mit, glaube ich, primär auch jüngeren Wählerinnen und Wählern anging. Und insofern erleben wir das auf allen Ebenen, von der lokalen über die landespolitische bis dann eben bundes- und europapolitisch, dass sich hier Veränderungen und Verlagerungen ergeben.
Sie haben es jetzt schon vorweggenommen, Martin Horn. Wie konnte irgendwo der unbekannte Martin Horn praktisch kaum mit Inhalten im Wahlkampf so deutlich die Wahl gewinnen? Wie lässt sich das irgendwo erklären?
Naja, dafür gibt es, glaube ich, viele Erklärungen. Zum einen dadurch, dass Bürgermeisterwahlen primär Persönlichkeitswahlen sind und insofern einfach auch die Profilierung des Kandidaten im Vordergrund steht und in zweiter Linie dann möglicherweise auch einfach dann erst die Sachaussagen und die programmatischen Themen. Das hat Horn genutzt, indem er letztendlich auch Fehler, die der Amtsinhaber gemacht hat, der beispielsweise eben die soziale Medienkommunikation völlig vernachlässigt bzw. gar nicht betrieben hat, aufgegriffen hat und sich profiliert hat als junger, sympathischer, moderner Kandidat, der unverbraucht und auch mit dem Charme des Neuen ausgestattet in diesen Wahlkampf zieht und dann eben auch von professionellen Kommunikationsmanagern begleitet worden ist. Also sein Hoffotograf Jürgen Grosse beispielsweise war ja wirklich bei allen öffentlichen Terminen mit dabei und das hat man im Prinzip genutzt, weil man im realen Leben wirklich sehr präsent war, das muss man eben auch zugestehen. Herr Horn hat im Prinzip indem er die digitalen Medien mit einbezogen hat, 24-Stunden-Wahlkämpfe geführt. Denn das, was real stattgefunden hat, wurde dann quasi nochmal bespielt in den sozialen Medien und man hatte das Gefühl, der ist überall präsent.
Also könnte man schon sagen, dass die Medienpräsenz irgendwo die OB-Wahlen mitentschieden hat und eine größere Rolle gespielt hat.
Ja, ich meine, wenn Sie sich vor Augen führen, selbst wenn es auch der Wahlkampf hier in Freiburg war mit den meisten Podiumsdiskussionen, den meisten realen Veranstaltungen, dann erreichen Sie bei einer Stadtteildiskussion in Haslach oder Weingarten vielleicht 200, 250 Menschen. Aber mit einem Facebook- und Instagram-Account können Sie potenziell eben Tausende zur gleichen Zeit in einer anderen Dynamik erreichen, weil die Zeitökonomie der Menschen natürlich auch dazu führt, dass man im Prinzip daran interessiert ist, Informationen in 3 bis 5 Minuten zu bekommen und nicht 120 Minuten auf einer Podiumsdiskussion zu sitzen.
Kann man sagen, dass Inhalte in der heutigen Zeit vielleicht einen geringeren Stellenwert haben als jetzt Medienpräsenz? Oder wir hatten einfach den Eindruck, dass nicht so viel Inhalte besprochen wurden jetzt von Martin Horn.
Nein, es ist so. Man darf aber, glaube ich, auch nostalgisch die Zeiten nicht verklären. Also wer hat sich früher tatsächlich die Mühe gemacht, Parteiprogramme von A bis Z durchzulesen, dann auch noch eine Synopse und einen Rastervergleich anzulegen, wo unterscheiden sich die Kandidierenden oder die Parteipositionen tatsächlich auch. Also da muss man immer auch vorsichtig sein vor nostalgischen Verklärungen. Aber die Beschleunigung der Gesellschaft, ich habe es ja auch schon darauf hingewiesen, die Zeitdiktate, die aufgrund unterschiedlichster Beschleunigungsprozesse in unserer Gesellschaft vorhanden sind, die führen natürlich auch dazu, dass der Timeslot, in dem man sich mit Politik beschäftigt, geringer wird, was natürlich in Konsequenz auch dazu führt, dass die Botschaften verkürzt, pointiert dargestellt werden müssen und natürlich auch reduziert werden in ihrer Komplexität. Und insofern geht das Ganze natürlich zulasten von intensiverer, komplexorientierterer Auseinandersetzung. Aber das war früher immer auch ein Privileg derjenigen, die Zeit hatten und die sich für Demokratie interessiert haben.
Ja, es ist halt vielleicht auch im Unterschied zu heute irgendwo auch eine Chance, aber auch Gefahr sozialer Medien, dass jeder kann sich oder ist stärker damit vielleicht auch konfrontiert, aber vielleicht nicht so tiefgreifend.
Ja. Ja, also wir sind ja ähnlichen Vorwürfen auch ausgesetzt, weil wir ja den Kandidatomat, also ein Pendant für die kommunalpolitische Ebene des Wahlomats machen und auch gegenüber dem Wahlomat und dem Kandidatomat wird ja immer als Vorwurf auch angebracht, der reduziert Politik auf das Klickformat. Und die Auseinandersetzung mit Inhalten findet nur rudimentär statt, aber es ist für uns einfach ein weiterer zusätzlicher Weg, Angebote zu machen für Menschen auf anderen Wegen und auf anderen Kanälen. Und der Zuspruch für das Tool ist halt außergewöhnlich und enorm. Wenn Sie sich überlegen, bei der letzten Bundestagswahl haben von etwa 60 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 15 Millionen den Wahlomat gemacht, sodass jeder Vierte sich dieses Tools bedient hat, um sich zu orientieren, was die Bundestagswahl angeht. Und insofern kann man sagen, es ist bäh. Es ist nicht so, wie man sich politische Bildung vor 30 Jahren vorgestellt hat. Oder man kann sagen, es ist die Notwendigkeit und Herausforderung der aktuellen Zeit.
Hat es dann schon im Vergleich zu früher zugenommen, die Beteiligung an diesen Wahlomaten, oder gibt es das noch gar nicht so lange?
Naja, also ich rede jetzt hier, sagen wir mal, sehr betriebsblind jetzt nur von den Angeboten der politischen Bildung. Aber wenn Sie sich angucken, das Markenschiff der politischen Bildung vor 30 Jahren waren die schwarzen Hefte, die Informationen zur politischen Bildung, die irgendjemand während der Schulzeit dann mal ausgeteilt hat und man hat die dann vor der Prüfungsvorbereitung dann gelesen. Und die Killer-Applikation heute und das Markenzeichen der politischen Bildungseinrichtungen heute ist eben der Wahlomat. Und die Auflagenzahl der Informationen zur politischen Bildung sind zwar recht hoch, bewegen sich aber im Hunderttausender-Bereich. Und der Wahlomat wird halt von Millionen von Menschen gespielt. Wenn Sie also nur die Masse, die Quantität angucken, sehen Sie, dieses Tool erreicht deutlich mehr Menschen als eben die früheren Printpublikationen. Ob der Bildungsprozess besser, gelingender, komplexer ist, das ist eine andere Frage.
Nochmal zurück zu Martin Horn. Sie hatten in einem Spiegel-Online-Artikel, wurden Sie zitiert, mit Martin Horn hat einen Nettigkeitswahlkampf geführt. Mhm. Wie konnte das denn zum Wahlsieg reichen?
Ich habe es vorher schon erwähnt, eben Bürgermeisterwahlen sind in erster Linie Persönlichkeitswahlen. Insofern haben die Menschen erstmal die Persönlichkeit Horn, der Persönlichkeit des Amtsinhabers, der wahrscheinlich auch nach 16 Jahren Amtszeit auch eine gewisse Verschleiß- oder Verbrauchserscheinung bei Wählerinnen und Wählern ausgelöst hat, haben sie einfach diese neue, unverbrauchte, jugendlich wirkende Person gewählt. Und letztendlich muss man auch sagen, dass solche Themen wie sozialer Wohnungsbau, der in jeder deutschen Großstadt ein Riesenthema ist, eben auch in Freiburg dazu geführt hat, dass viele Menschen, die mit dieser Frage sehr stark tangiert sind, eben auch sagen, nein, also da hat der Oberbürgermeister beispielsweise in diesem Themenfeld auch zu wenig geliefert. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass man dem Neuen einen Vertrauensvorschuss gegeben hat im Sinne einer Wählerinnen- oder Wählerstimme. Und Herr Horn muss jetzt beweisen, ob er diesen Vorschuss tatsächlich auch einlösen kann und Politik liefert, die diese Wählerschichten dann auch zufriedenstellen kann. Aber inhaltlich war es deutlich so, dass man, da darf man die dritte Kandidatin auch nicht außer Acht lassen, Frau Stein, Lehrerin von Beruf, die ja auch fast ein Viertel der Wählerinnen und Wählerstimmen bekommen hat, die hat den inhaltsorientiertesten Wahlkampf geführt. Auch Herr Salomon hat im Prinzip eigentlich nur die Kommunikationsbotschaft ausgegeben, wählt mich, ihr wisst, was ihr an mir habt. Und die letzten 16 Jahre waren im Grünen Freiburg doch so erfolgreich, dass es ja eigentlich schon eine Beleidigung des Amtsinhabers ist, dass er Gegenkandidaten hat. Also mit dieser, sagen wir mal, auch sehr arroganten Attitüde hat Salomon letztendlich eben auch den Fehler gemacht, zu glauben, man könne mit den Erfahrungen der Vergangenheit einen Wahlkampf von heute gewinnen.
Ja. Und zum Abschluss wäre an Sie die Frage, ob Sie in irgendeiner Weise Lösungsfantasien haben, in Richtung von, sollte man versuchen, alte Medien irgendwo wieder attraktiver zu machen oder vielleicht die neuen Medien so zu reglementieren oder irgendwie zu lenken, dass sie zu objektiveren Meinungsaustausch dienen können?
Naja, also Grundaufgabe, sagen wir mal, da rede ich natürlich pro domo, ist natürlich, egal ob mit neuen oder mit alten Medien, wichtig ist, die politische Bildung zu intensivieren und zu favorisieren und auszubauen, weil die Strategien, medienpädagogische Handlungsweisen Rezipienten an die Hand gibt, mit denen sie Medienwirkungen transparent machen können, mit denen sie Medienwirkungen auch reflektieren können. Und zum anderen ist es ja so, dass es diesen ganzen Cross-Media-Bereich gibt. Das heißt, man kann ja heutzutage über digitale Verwertungen von Printprodukten durchaus eben Exzerpte, neu aufbereitete Bild-Textanteile in die neuen Medien einspeisen, sodass es durchaus viele Verbindungspunkte gibt, wo traditionelle Medien mit den neuen Medien kommunizieren. Das erfahren wir ja auch bei unseren Angeboten. Wir bauen ja den Social-Media-Bereich innerhalb der Landeszentrale jetzt auch mit 2,5 Stellen aus, weil wir merken eben, die Mediengewohnheiten verändern sich. Die Aufgabe aber bleibt, nämlich Menschen politisch urteilsfähig zu machen, ob jetzt auf traditionellen Wege oder auf neuen Wegen.